Herzlich willkommen bei Lora München. Zu hören Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr, Freitag 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet Livestream unter www.lora924.de und auch auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With scope for field basic needs. Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever heard about the wrap of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With scope for field basic needs. Nahrung im Überfluss ist Sinnbild für ein gutes Leben, überall auf der Welt, in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Der ewige Traum der Menschheit, der sich heute in den reichen Teilen der Welt realisiert hat.
Dennoch sind Hunger und Unterernährung für viele Menschen tagtägliche Realität. Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu Land, um Nahrungsmittel für sich anzubauen. Täglich werden Menschen von dem Land, auf dem sie oft schon seit Generationen leben, vertrieben. Zahllose Menschen arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen und erhalten dafür einen völlig unzureichenden Lohn. Häufig sind wir Abnehmer von Produkten, die unter derartigen Bedingungen produziert werden.
Seit nunmehr 32 Jahren nimmt sich die Menschenrechtsorganisation FIRN, FIRN steht für Food First Information and Action Network, genau dieser Probleme an. Mittlerweile hat FIRN Mitglieder in über 50 Ländern auf allen 5 Kontinenten. In 19 Ländern bestehen nationale Vertretungen. Weltweit unterstützt FIRN Opfer von Verletzungen des Rechts auf Nahrung bei der Verteidigung ihrer Rechte. Bei den Vereinten Nationen hat FIRN Beraterstatus.
Auf akute Menschenrechtsverletzungen reagiert FIRN mit Kampagnen, bei denen die Verantwortlichen auf unterschiedliche Weise aufgefordert werden, die Menschenrechte einzuhalten. Das internationale Echo stärkt die Positionen der Betroffenen gegenüber mächtigen Interessen und hilft ihnen, ihre Anliegen nachdrücklich vorzubringen. FIRN verfolgt die Situation der jeweiligen Fälle aufmerksam und in engem Kontakt mit den Betroffenen. In dieser Sendung erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt, wie Menschenrechtsarbeit aussehen kann und welche zahlreichen Verbindungen zwischen Menschenrechtsverletzungen im Süden und ökonomischen und politischen Aktivitäten im Norden bestehen.
Das erste Beispiel ist aus Brasilien. Eine FIRN-Studie deckt auf, wie internationale Investmentfonds und Pensionskassen indirekt an der Zerstörung der Existenz ländlicher Gemeinden im Nordosten Brasiliens beteiligt sind. Die Agrarwirtschaft in der Region Mato Piba hat sich auf eine Fläche ausgeweitet, die doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Das schädigt das lokale Ökosystem und bedroht die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Auch führt der Ausbau der industriellen Landwirtschaft, vor allem von Soja, zu extremer Entwaldung. Die Mato Piba-Region beherbergt rund 5% der weltweiten Biodiversität und ist somit ökologisch ebenso wichtig wie das Amazonasgebiet.
Pensionsfonds aus den USA und Europa haben Hunderte von Millionen Dollar in brasilianisches Ackerland investiert. Allein der US-amerikanische Investor TIAA hat in Brasilien fast 300.000 Hektar Agrarflächen gekauft. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, ein niederländischer und ein schwedischer Pensionsfonds, sind ihrerseits wiederum an TIAA beteiligt.
Die Fonds sind zwar nicht selbst an der Vertreibung der örtlichen Bevölkerung beteiligt, aber sie sind ein wesentlicher Bestandteil dieser destruktiven Entwicklung. Denn die Pensionskassen profitieren unmittelbar von Bodenspekulation und steigenden Grundstückspreisen. Die Heimatstaaten der Fonds, darunter Deutschland, haben es versäumt, eine wirksame Regulierung zum Schutz der Umwelt und Menschenrechten einzuführen. Stattdessen setzen sie auf freiwilliges Engagement der Investoren. Die Rolle des Schiedsrichters wird ausgerechnet denjenigen Akteuren überlassen, die in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Hierdurch verletzen die beteiligten Staaten ihre menschenrechtlichen Pflichten. Die Sicherung der Renten in den USA und Europa findet auf dem Rücken ländlicher Gemeinden in Brasilien statt.
Roman Herre von FIAN Deutschland fordert eine staatliche Regulierung von Auslandsinvestitionen, speziell von Pensionsfonds. Er meint, deutsche Aufsichtsbehörden dürfen nicht nur, wie bisher, den Werterhalt solcher Anlagen prüfen, sondern müssen sie auch auf die Einhaltung von Menschenrechten abklopfen und notfalls haftbar machen. Pensionsfonds halten derzeit weltweit über 40 Billionen US-Dollar, also 40.000 Milliarden. Sie haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Schwergewicht der Finanzbranche entwickelt.
Bis Januar 2019 hat die Bundesregierung folgende Aufgabe. Sie muss die EU-Richtlinie über die Tätigkeiten und Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge in nationales Recht überführen. FIAN Deutschland hat vor kurzem eine Stellungnahme beim Bundesfinanzministerium eingereicht. In dieser wird eine Einhaltung der Menschenrechte bei Investitionen von Pensionsfonds gefordert. Eine von FIAN und rund 30 Partnergruppen aus Europa, den USA, Kanada und Brasilien geförderte Studie zeigt, dass in Brasilien ganze Gemeinden vertrieben werden. Böden und Gewässer werden durch Agrarchemikalien kontaminiert. Viele Betroffene verlieren ihre Existenz und wandern in die Städte ab. In diesen versuchen sie in Slums ihre Existenzen in prekären und illegalen Verhältnissen zu sichern. Als Alternative, wenn sie nicht in die Städte abwandern, bleibt meist nur die Arbeit unter oft sklavenähnlichen Bedingungen in den Agrarbetrieben, die nun ihr ehemaliges Land besetzen.
Zugleich nimmt die Gewalt gegen kommunale Anführer zu. Allein im vergangenen Jahr wurden in Brasilien 70 Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen ermordet. Isolete Wichenieski von der Comissão Pastoral da Terra, CPT, einer brasilianischen Organisation, die eng mit ländlichen Gemeinden zusammenarbeitet, berichtet. Die Landnahme selbst erfolgt meist durch lokale Akteure. Dahinter stehen jedoch in vielen Fällen internationale Investoren. Wesentlicher Bestandteil dieses Geschäfts ist die Fälschung von Landtiteln zur Aneignung von illegal angeeignetem Land. Die Einheimischen besitzen selten formelle Landtitel, aber das brasilianische Recht erkennt eigentlich die Rechte an, die sie durch die Nutzung ihres Landes über Generationen hinweg erworben haben.
Fabio Pitta vom brasilianischen Network for Social Justice and Human Rights ergänzt, die Matopiba-Region ist Zeuge einer Umwandlung von Land in ein finanzielles Gut. Dieser Prozess ist eine direkte Folge des wachsenden Einflusses der globalen Finanzwirtschaft. Die brasilianischen Regierungen haben die Expansion des Agrobusiness durch erhebliche Subventionen gefördert. Die großen Sojamonokulturen erreichten die Matopiba-Region etwa seit dem Jahr 2000. Weiter, meint Fabio Pitta, internationale Investoren finanzieren seit jeher die agroindustrielle Produktion Brasiliens. Neu ist, dass seit der Finanzkrise vor 10 Jahren das Land selbst zum Ziel von Finanzakteuren geworden ist, unabhängig von der agroindustriellen Produktion darauf.
Im vergangenen Herbst nahmen 30 Menschenrechtsexperten und Expertinnen von insgesamt 18 Organisationen an einer Recherchereise teil. Diese Reise dokumentierte die Folgen von großflächigem Landerwerb sowie der massiven Ausweitung des Sojaanbaus. Im Januar 2018 fand eine weitere Recherchereise in Europa statt, an der Vertreter und Vertreterinnen der Betroffenen sowie FIAN International und europäische FIAN-Sektionen beteiligt waren. Dabei standen Gespräche mit Pensionskassen, europäischen Parlamentariern und der Bundesregierung auf dem Programm. Ziel war es, die rechtlichen Hintergründe dieser Investitionen sowie die Verantwortung der Pensionskassen und der europäischen Regierungen zu untersuchen.
Die ehemalige FIAN-Mitarbeiterin Nina Bünger war Mitglied beider Recherchereisen und berichtete am 14. September im Eine Welthaus über die Untersuchungen und Konsultationen in Brasilien, die daraus resultierenden Forderungen sowie die Gespräche mit den Verantwortlichen in Europa. Bereits vor einem Jahr interviewten wir Nina Bünger über den ersten Teil der Delegationsreise. Ja, Nina, du warst bei der Brasilien-Delegation mit dabei. In welchem Zeitraum war denn das eigentlich? Wann waren die unterwegs und wer war denn da noch alles dabei?
Wir waren vom 4. bis zum 15. September in der Matupiba-Region im Nordosten Brasiliens unterwegs. Und insgesamt waren wir 30 Personen, also eine recht große Gruppe mit 21 verschiedenen Organisationen und Bewegungen, die da vertreten waren. 10 internationale und 11 aus Brasilien. Unter den internationalen nehmen uns noch andere 4-Sektionen aus den Niederlanden, Schweden, das internationale Sekretariat, ActionAid, Aid Environment, La Via Campesina unter anderem. Dann von der brasilianischen Seite aus noch Rede Social, der Justicia e Direitos Humanos, CPT, Caritas unter anderem und noch viele andere.
Ja, das hört sich ja nach einer sehr aufwendigen Angelegenheit ein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einen Eindruck benötigen, wie man sich das in der Praxis dann vorstellen kann. Da reisen also 30 Leute etwa durch die Gegend und wie tragen die ihre Ergebnisse zusammen? Wie stellen die die Kontakte her? Kann man das so exemplarisch zeigen?
Ja, ich denke schon. Also es war natürlich viel Vorrecherche auch nötig. Die Organisationen, die jetzt teilgenommen haben, arbeiten schon lange auch zu der Region und zu dem Fall. Das heißt, wir hatten schon eine gute Basis und relativ viel recherchiert, als wir hingefahren sind. Wir haben uns jetzt entschieden, das so groß aufzuziehen, also eben im Rahmen dieser großen Gruppe als Karawane, weil es dem brasilianischen Staat, dem brasilianischen Staat ist das internationale Ansehen sehr wichtig. Deswegen war auch Ziel dieser Karawane, dieser Delegation, Aufmerksamkeit zu erregen. Und dementsprechend hat es ganz gut gepasst, auch mit dieser großen Anzahl von Personen aus verschiedenen Ländern. Wir sind dann vor Ort in der ersten Woche mit 9 Autos zu den Gemeinden gefahren, von Gemeinde zu Gemeinde. Das ist ein sehr großer auch logistischer Aufwand, weil die Gemeinden jeweils sehr weit voneinander entfernt liegen und es keine befestigten Straßen gibt. Wir haben dann in den Gemeinden jeweils immer Dorfversammlungen gemacht, wo alle teilgenommen haben. Dann hat es auch Einzelinterviews gegeben, insbesondere auch mit Frauen. Und in der zweiten Woche, in der wir unterwegs waren, waren wir dann eher in den großen Städten und haben öffentliche Anhörungen gemacht, wo die Betroffenen auch die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Die Kontakte wurden durch unsere Partner vor Ort hergestellt. Insbesondere die CPT hatte auch einen großen Beitrag geleistet.
Und worin bestehen denn jetzt in diesen Regionen, die ihr da besucht habt, die zentralen Punkte, um die es da ging, die zentralen Konfliktlinien sozusagen?
Ja, ganz deutlich geworden sind Konflikte um Land und Wasser, aber auch die Abwesenheit des Staates in der Region. Bezüglich Land ist es in der Region sehr typisch, würde ich jetzt sagen, dass Privatpersonen mithilfe von den korrupten Katastersystemen Landtitel fälschen und diese dann an Agrarfirmen verkaufen. Dadurch entstehen in den Gebieten sehr viele Konflikte um Land. Und die Anwesenheit der Großgrundbesitzer, Landgräber, ist sehr spürbar in dieser Region. Die Gemeindemitglieder werden eingeschüchtert oder auch benötigt, ihr Land zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Deshalb ziehen auch viele in Favelas, in die Städte. In einer Gemeinde, Sete Lagoas, in der wir waren, kam es auch kurz bevor wir da waren, zu 10 Fällen von massiver Einschüchterung durch die ansässige Firma oder eben des Sicherheitsdienstes, die für die Firma arbeitet. Und auch nach unserem Besuch hat es wieder einen gewaltsamen Angriff auf einen Bewohner der Gemeinde Moradagua gegeben. Der wurde mit einer Machete bedroht, als er seine Kinder zur Schule bringen wollte. Also es gibt da ständige Bedrohungssituationen, direkt, aber auch indirekt. Ein großes weiteres Problem ist Wasser. Das Land, was großflächig eben an Agrarfirmen verkauft wird, auf dem wird hauptsächlich Soja angebaut in Monokulturen. Dazu muss natürlich viel abgeholzt werden und die Boden, denen das Wurzelwerk fehlt, trocknen aus. Das heißt, der Grundwasserspiegel sinkt und das beeinträchtigt natürlich auch die Ernte in allen Gemeinden, in denen wir waren, haben die Bewohner Wassermangel angeführt als großes Problem. Das Wasser, was da ist, ist oft durch die Pestizide, die im großen Maß verwendet werden, kontaminiert. Und das ist natürlich ein großes Problem, insbesondere weil die Region, die ist sehr wichtig, auch als Wasserspeicher, weil es, obwohl es eine sehr trockene Region ist, unterirdisch sehr viele Wasserquellen gibt. Und wenn das austrocknet, wird es auch ein überregionales Problem werden. Dann eben, was ich eben schon kurz sagte, die Abwesenheit des Staates in den Gemeinden, in denen wir waren, werden oft keine öffentlichen Güter wie zum Beispiel Elektrizität oder eben Wasser aus dem Wasserhahn, sage ich jetzt mal, bereitgestellt. Es gibt keine befestigten Straßen, teilweise auch keine Schulen oder eben Schulen, die sehr weit weg sind und somit für die Bewohner nicht zu erreichen sind. Und es wird eben auch kein Schutz der Bevölkerung vor den Landgräbern oder vor solchen privaten Sicherheitskräften bereitgestellt.
Welche großen Agrarfirmen sind denn an diesem ganzen Prozess letzten Endes beteiligt? Ich höre jetzt auch, dass da Soja in hohem Maße angebaut wird. Das scheint ja auch was zu sein, was dann wahrscheinlich auch nach Europa exportiert wird, für unser Viehfutter zum Beispiel. Kann man das ein bisschen dingfest machen? Wer ist daran beteiligt?
Ja, wir haben uns in unserer Recherche auch konzentriert auf Pensionskassen. Pensionskassen hat man oft nicht auf dem Schirm, sind aber sehr große Akteure und investieren weltweit über 32 Millionen US-Dollar in dem Bereich. In der Region spezifisch gibt es einen US-amerikanischen Pensionsfonds namens PIAA Craft, der in der Region über eine Tochter-Tochter-Firma namens Radar investiert. Es ist ganz typisch, dass solche Unternehmen komplizierte Firmenkonstrukte haben, sodass es schwierig ist nachzuvollziehen, ja, wer genau wo investiert. Und beispielsweise durch die Bildung einer brasilianischen Firma können dann auch gewisse Gesetze oder Gesetzesintentionen umgangen werden. In Brasilien beispielsweise gibt es ein Gesetz, was eine Investition über einen bestimmten Betrag von ausländischen Firmen reglementiert. Und das kann natürlich durch so eine brasilianische Firma dann unterlaufen werden. In diese Pensionskasse TIAA Craft investieren auch Pensionskassen aus Europa, aus Deutschland, den Niederlanden, Schweden. Und hier vor Ort hängt es auch damit zusammen, dass diese Pensionskassen oft als Auflage haben oder gesetzlich reglementiert sind, dass sie eben ihr Kapital gewinnbringend anlegen müssen, um Renditezahlungen zu sichern. Und von den Regierungen werden dann nur finanzielle Risiken geprüft, nicht aber soziale Risiken oder menschenrechtliche Risiken. So ist dann eben auch die Verbindung nach Europa.
Nun sind ja doch zumindest in Brasilien schon einige Ergebnisse dieser Rundreise oder dieser Recherchereise auch öffentlich gemacht worden. Kann man da schon ein bisschen was sehen? Gibt es da möglicherweise auch dann einen langfristigen Nutzen für die betroffenen Bevölkerungsteile? Gibt es schon Reaktionen, beispielsweise bei der Presse oder bei zuständigen Behörden? Kann man da schon was sagen?
Also zum langfristigen Nutzen kann man jetzt, denke ich, noch nichts Konkretes sagen. Bei einer Anhörung hat der Public Defender zum Beispiel angekündigt, dass er großes Interesse hat, den Fall zu untersuchen und auch angekündigt, eine öffentliche Anhörung in Santa Filomena durchzuführen. Das ist eine Gemeinde in der Region. Ich denke aber, dass da noch mehr Aufmerksamkeit folgen wird. Es gab ja viele Berichterstattungen auch in Brasilien und es ist auch wichtig, die einzelnen Kämpfe der Gemeinden zusammenzuführen. Von daher denke ich, dass das einen großen Nutzen haben wird. Und was ich zu Anfang schon mal erwähnte, die internationale Öffentlichkeit leistet da sicherlich auch einen Beitrag, um Druck auf die Regierung vor Ort auszuüben, tätig zu werden.
Du hast den Begriff des Kampfes hier benutzt. Ich denke, man strapaziert diesen Begriff Kampf hier nicht über, wenn man tatsächlich davon spricht, dass es sich um einen solchen handelt. Wie soll denn langfristig auch in Deutschland, auch Organisationen eben wie FIAN und die anderen beteiligten Organisationen, wie planen denn die mit diesen Ergebnissen dieser Recherchereise weiterzuarbeiten?
Ja, für uns ist das natürlich jetzt nicht mit dieser Reise abgeschlossen. Also wir werden auch in dem Netzwerk, was wir da aufgebaut haben, weiterarbeiten, weiter recherchieren und weiter unterstützen, sowohl die internationalen als auch die brasilianischen Partner. Wir haben hier in Deutschland beispielsweise schon Anfragen von Presse bekommen. Allerdings ist der finale Bericht dieser Reise noch nicht fertig, wird Ende des Jahres fertiggestellt. Und dann wird es da nochmal verstärkt eine Lobbyarbeit auch zu geben. Im Januar wird es auch noch eine Fact-Finding-Mission in Europa geben, wo auch Beteiligte aus Brasilien eben herkommen werden und wir dann die Beteiligung von europäischen Geldern und Staaten in dem Prozess untersuchen möchten und auch beleuchten möchten. Und wir versuchen natürlich in Deutschland Druck auf den Staat auszuüben, dass er eben Beteiligung von Kapital auch außerhalb unserer nationalen Grenzen reglementiert und nicht nur finanzielle Risiken überprüft, sondern eben auch menschenrechtliche und soziale Risiken mit auf die Agenda nimmt. Und natürlich üben wir auch Druck auf die Pensionskassen, die dann hier im Land beteiligt sind. Ziel wäre natürlich, dass ihre Investitionen abziehen.
Ja, das hört sich nach relativ viel Fortsetzungsarbeit an, aber bleiben guter Hoffnung, dass diese Arbeit auch ein entsprechender Erfolg langfristig beschieden wird. Ich bedanke mich erstmal bei dir für deine ausführliche Darstellung und deine Informationen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch an dich.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land. In der heutigen Sendung erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt, wie Menschenrechtsarbeit aussehen kann und welche zahlreichen Verbindungen zwischen Menschenrechtsverletzungen im Süden und ökonomischen und politischen Aktivitäten im Norden bestehen.
Mahnwache für die Vertriebenen der Kwaheri Coffee Plantation, der Neumann Kaffeegruppe. Zur Erinnerung an die dreitägige gewaltsame Vertreibung von rund 4000 Menschen durch die ugandische Armee zugunsten der Kwaheri Coffee Plantation führte Fian vom 5. bis zum 7. September vor der Botschaft von Uganda eine Mahnwache durch. Fian-Referentin Gertrud Falk forderte, der ugandische Staat muss endlich seine menschenrechtlichen Pflichten ernst nehmen und die Rechte der Vertriebenen wiederherstellen. Dazu gehören die Anerkennung ihrer Landrechte sowie die Entschädigungen für den Verlust ihres Besitzes und das Leid, das ihnen mit der Vertreibung zugefügt wurde.
Im August 2001 hatte die ugandische Armee die Bewohner von 4 Dörfern im Bezirk Mubende vertrieben, ihre Häuser und ihren Besitz zerstört, damit die Hamburger Neumann Kaffeegruppe dort eine Kaffeeplantage anlegen konnte. Die Vertriebenen kämpfen bis heute mit friedlichen Mitteln für ihre Rechte und umfassende Entschädigung. Sie haben im August 2002 die ugandische Regierung und die Kaveri Coffee Plantation in Uganda verklagt. Das Gerichtsverfahren wird seitdem verschleppt.
2015 hat der UN-Sozialausschuss seine Besorgnis über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen infolge der Vertreibung ausgedrückt. Dem ugandischen Staat wurde von der UN empfohlen, die Rechte der Vertriebenen unverzüglich wiederherzustellen. Dem ist Uganda bisher nicht gefolgt. Fian unterstützt die Empfehlung des UN-Sozialausschusses und wollte dem ugandischen Staat mit dieser dreitägigen Mahnwache daran erinnern, dass er die Empfehlung umsetzt.
UN-Sozialausschuss. Fian beteiligt sich am Parallelbericht. Alle 5 Jahre müssen die Unterzeichnerstaaten des UN-Sozialpaktes den Vereinten Nationen berichten, inwieweit sie die im Pakt geschützten Rechte umgesetzt haben. Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung hierfür ihren 6. Staatenbericht eingereicht. Zusammen mit den Partnerorganisationen im Forum Menschenrechte hat Fian dem UN-Sozialausschuss ergänzende Informationen bereitgestellt und hierfür 2 Berichte vorgelegt. Hierin werden Themen erläutert, die im Bericht der Bundesregierung entweder nicht bearbeitet werden oder aus unserer Sicht nicht richtig dargestellt werden.
Im Parallelbericht des Forum Menschenrechte zu den sogenannten extraterritorialen Staatspflichten wird erläutert, welche Konsequenzen die deutsche Politik für die Menschenrechte in anderen Ländern hat. Unter anderem macht Fian hierin Menschenrechtsverletzungen durch Auslandsinvestitionen deutscher Firmen und Fonds, die Aktivitäten staatlicher Entwicklungsbanken sowie die Fusion von Bayer und Monsanto zum Thema.
Ein Bericht zu Inlandsthemen thematisiert unter anderem die mangelnden Anwendungen des UN-Sozialpaktes vor deutschen Gerichten, die notwendige Anpassung von Hartz-IV-Regelsätzen zur Deckung des Existenzminimums, die Unterbringung von Geflüchteten sowie die zunehmende Landkonzentration.
Am 24. und 25. September hatte sich der UN-Sozialausschuss mit dem Bericht der Bundesregierung sowie der ergänzenden Informationen der Zivilgesellschaft befasst. FIAN und weitere Menschenrechtsorganisationen nahmen an dieser Sitzung teil. Am Ende des Prozesses werden Empfehlungen des UN-Sozialausschusses an die Bundesregierung stehen. Am 7. Dezember wird die FIAN-Gruppe München hierzu eine eigene Veranstaltung durchführen.
Freilassung der 11 Bauern von Kuruguati 6 Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung des Protests. Am 26. Juli 2018 hat die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs von Paraguay die Verurteilung der 11 Bauern im Fall Kuruguati aufgehoben. Der Freispruch der Angeklagten wurde mit fehlerhaften Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft begründet. Gegenwärtig sind noch 4 Bauern inhaftiert, die aufgrund des Urteils entlassen werden müssen. Menschenrechts- und andere Organisationen begrüßen das Urteil als historische Entscheidung.
Am 11. Juli 2016 wurden 11 Landarbeiterinnen und Landarbeiter zu Haftstrafen zwischen 4 bis 30 Jahren verurteilt. 2012 hatten rund 100 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern das Landgut Marina Cue im Norden Paraguays besetzt. Die gewaltsame Niederschlagung des Protestes endete Juni 2012 im sogenannten Massaker von Guraguati, bei dem 11 Landarbeiter und Landarbeiterinnen und 6 Polizisten starben. Nach fragwürdigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die sich ausschließlich auf den Tod der Polizisten beschränkte, wurden 11 Bäuerinnen und Bauern wegen versuchten Totschlags, Landfriedensbruch und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Die Freilassung stellt eine historische Entscheidung für Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger nicht nur in Paraguay, sondern in ganz Lateinamerika dar. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Ermordung von 11 Landarbeitern und Landarbeiterinnen während des Massakers von Kuruguati weiterhin ungeklärt ist und Ermittlungen noch ausstehen. Kriminalisierung und Verfolgung von Menschenrechtsverteidigerinnen in Paraguay basieren auf Diskriminierung indigener Völker und der Zunahme von Landkonflikten aufgrund ungeklärter Besitzverhältnisse.
Die deutsche Regierung hat dem paraguayischen Staat im Rahmen der periodischen Überprüfung durch die UN empfohlen, unparteiische und unabhängige Ermittlungen und Strafverfahren in diesem Fall durchzuführen. Dieser Empfehlung kommt der paraguayische Staat erst nach, wenn alle Todesfälle vollständig aufgeklärt sind. Darüber hinaus fordert FIAN die deutsche Regierung auf, die Verteidigerinnen von Menschenrechten durch politischen Dialog mit der paraguayischen Regierung zu schützen und ihnen weitere Unterstützung zukommen zu lassen.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International. Diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land. Weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
UN-Erklärung für Bauernrechte im UN-Menschenrechtsrat mit großer Mehrheit verabschiedet. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat mit großer Mehrheit die Erklärung für die Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, angenommen. 33 Staaten votierten dafür, 3 Staaten dagegen und 11 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland.
Paula Gioja von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und der Europäischen Koordination von Via Campesina kommentiert die Abstimmung in Genf folgendermaßen. Die heutige Entscheidung im Menschenrechtsrat ist ein wichtiger Schritt für die Durchsetzung der Menschenrechte. Die UN-Erklärung ist ein Auftrag an die Staaten, Kleinbauern und ihre Gemeinschaften besser gegenüber den Interessen von Agrarkonzernen zu schützen. Sie stärkt uns darin, die zunehmenden Verdrängung von Kleinbauern zu stoppen, Landflucht zu vermeiden, das Klima zu schützen und Ernährungssouveränität zu erlangen.
Jan Urhan von INCOTA sagt, das Verhalten der Bundesregierung ist ein Armutszeugnis. Sie hat sich von Anfang an gegen zentrale Inhalte der Erklärung gestellt. Offenbar wollte sie damit die Interessen von Konzernen wie Bayer schützen. Mit ihrem Verhalten weigerte sie sich, grundlegende Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen anzuerkennen, wie zum Beispiel das Recht auf Saatgut oder das Recht auf Land. Das widerspricht auch dem Koalitionsvertrag, in dem die Förderung von Kleinbauern zentral verankert ist. Bei der nächsten UN-Generalversammlung Ende dieses Jahres kann die Bundesregierung sich auf die Seite der Menschen und nicht der Konzerne stellen. Wir fordern sie eindringlich auf, in New York für die Erklärung zu stimmen.
UN-Bericht zur Auswirkung des Klimawandels auf Menschenrechte. Mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zu Menschenrechten haben im Vorlauf der Pariser Klimakonferenz 2015 gemeinsam auf die Beeinträchtigung von Menschenrechten durch den Klimawandel hingewiesen. Sie stellen die Auswirkungen der Erderwärmung auf die Rechte auf Nahrung und Wasser dar. Unter Bezugnahme auf Berichte des Weltklimarats werden erhebliche Ernteausfälle von Grundnahrungsmitteln durch eine Zunahme extremer Wetterlagen vorausgesagt. Nach Schätzung des ehemaligen Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung Olivier de Schutter werden in Folge 600 Millionen Menschen bis 2080 von Hunger betroffen sein. Neben steigender Nahrungsunsicherheit wird sich dies auch auf die Fähigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts auswirken.
Hinzu kommt eine Verknappung von Trinkwasserressourcen. Zusätzlich werden Probleme mit Wasserversorgungssystemen aufgezeigt. Ein Anstieg an kurzen, kräftigen Niederschlägen kann zu Überschwemmungen führen, die die Verbreitung von Krankheiten begünstigen. FIRN setzt sich aufgrund dieser weitreichenden Auswirkungen dafür ein, dass Klimaschutzziele bindend verfolgt werden. Menschenrechte wiederum sollen auch zentrales Kriterium bei der Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten werden. Darüber wird die Staatengemeinschaft im Dezember 2018 auf dem Klimagipfel in Katowice entscheiden.
UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte. FIRN setzt sich im Rahmen der sogenannten Treaty Alliance für ein völkerrechtliches Abkommen ein, welches den Vorrang von Menschenrechten vor Investoreninteressen festschreibt. Denn oftmals führen die Geschäfte multinationaler Unternehmen zu Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen. Der geplante Treaty soll verbindliche Regeln für Unternehmen schaffen und den Geschädigten Klagemöglichkeiten eröffnen, auch über Ländergrenzen hinweg.
Seit 2014 arbeitet eine vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Arbeitsgruppe an einem rechtsverbindlichen Instrument zur Regulierung der Tätigkeiten transnationaler Unternehmen. Mit dem Abkommen soll es künftig möglich sein, Menschenrechtsverstöße, die diese transnationalen Unternehmen im Ausland begehen, effizient zu ahnden. Das würde auch endlich den Betroffenen eine rechtliche Handhabe gegen diese Unternehmen geben. Die EU und die Bundesregierung haben an den bisherigen Sitzungen lediglich beobachtend teilgenommen. Das EU-Parlament hingegen hat die Bundesregierung wiederholt zu einer konstruktiven Beteiligung an den Diskussionen im Menschenrechtsrat aufgefordert.
Mit einer Postkartenaktion fordert FIRN die Bundesregierung auf, aktiv und konstruktiv im UN-Menschenrechtsrat an den weiteren Verhandlungen für ein verbindliches Abkommen teilzunehmen. Sie können die Postkarten bei FIRN Deutschland in der Kölner Geschäftsstelle bestellen. Alternativ können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine entsprechende Liste unter www.fiern.de herunterladen, auf der Sie dann Unterschriften sammeln können.
Am 4. Oktober hat das EU-Parlament nun in einer knappen Abstimmung eine starke Verhandlungsposition für das Abkommen verabschiedet. Das EU-Parlament hat klargemacht, dass es, wie von der Treaty Alliance gefordert, ein starkes, verbindliches, internationales Instrument geben muss, das transnationale Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Opfer von Menschenrechtsverletzungen brauchen Klagerechte, um ihre Rechte durchsetzen zu können. Bisher haben die EU-Vertreter und Vertreterinnen in der Arbeitsgruppe versucht, eine Einigung zu verhindern. Nach der aktuellen Entscheidung des EU-Parlaments sind der Rat und die EU-Kommission jetzt am Zug und müssen ihre Verhandlungsstrategie ändern.
Vom 15. bis 19. Oktober beriet die Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates in Genf erneut über das Vertragswerk. Die Regierung von Ecuador, die die Verhandlungen leitet, hatte hierfür einen konkreten und ambitionierten Vertragsentwurf vorgelegt. Die Bundesregierung hingegen beugt sich nach wie vor den Wünschen der Unternehmenslobby und setzt auf rein freiwillige Maßnahmen. Anlässlich der Verhandlungen haben wir dem Kanzleramt in Berlin die ersten rund 1000 Postkarten und Unterschriften übergeben.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International. Diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land.
Kommen wir zu den Aktivitäten und Terminen. Wir möchten Sie jetzt über einige Veranstaltungen in den nächsten Monaten informieren, bei denen die Vierengruppe München vertreten sein wird.
Am 3.11. finden Sie uns von 18 bis 22.30 Uhr im Eine Welthaus beim Basar der Kulturen.
Am 7. Dezember führen wir eine Veranstaltung durch, bei der wir uns mit der Rolle Deutschlands vor den Vereinten Nationen und der mangelnden Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte durch die deutsche Regierung befassen. Diese Rechte umfassen zum Beispiel das Recht auf Nahrung, Bildung, Wohnung und Gesundheit. Wie wir bereits erwähnt haben, müssen Staaten alle 5 Jahre bei den Vereinten Nationen Berichte über die Lage der Menschenrechte in ihrem Land einreichen. Für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte hat Deutschland seinen Bericht im Jahr 2017 eingereicht.
Nichtregierungsorganisationen formulieren anschließend sogenannte Parallelberichte, die sich kritisch auf den Staatenbericht beziehen. Damit soll der UN-Sozialausschuss in die Lage versetzt werden, der Bundesregierung ebenfalls kritische Fragen zu stellen. FIAN beteiligt sich an der Parallelberichterstattung zusammen mit den Partnerorganisationen im Forum Menschenrechte.
Ute Hausmann, ehemalige Geschäftsführerin von FIAN Deutschland, erläutert diesen Prozess der Berichterstattung durch die Bundesregierung und durch verschiedene Nichtregierungsorganisationen sowie die daraus resultierenden abschließenden Empfehlungen an die Regierung. Philipp Büttner vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Bayern stellt den Parallelbericht der Initiative Rechte statt Reste vor und berichtet von seinen Eindrücken vom Verfahrensprozess, bei dem die Regierungsvertreter mit den Kritikpunkten der Parallelberichte der NGOs konfrontiert wurden.
Dabei kommen unterschiedliche Aspekte zur Sprache, wie zum Beispiel die menschenrechtlichen Folgen unternehmerischer Aktivitäten im Ausland oder die Versorgungslage von Hartz-IV-Empfängern in Deutschland. Beide werden zusammenfassend vorstellen, welche Konsequenzen aus der aktuellen Berichtsphase zu erwarten sind und was zur Forcierung der WSK-Rechte durch die Bürger unternommen werden kann.
Informationen über Ort und Uhrzeit dieser Veranstaltung entnehmen Sie bitte der Homepage der Münchner FIAN-Gruppe unter www.fian.de/München. Da die Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage stattfindet, ist sie auch auf der entsprechenden Homepage verzeichnet unter www.tagdermenschenrechte.org. Dieses Jahr enthält diese Veranstaltungsreihe besonderes Gewicht durch die Tatsache, dass genau vor 70 Jahren die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema das Recht auf Nahrung und der Kampf um Land.
Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Jana Götzke und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhosen ist 089 69 38 1438. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie Fian Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Hier können Sie die aktuellen Aktionen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Bei Fian Deutschland können Sie auch die vorhin erwähnte Postkartenaktion an die Bundesregierung bestellen. Auch auf Facebook ist Fian Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/fiandeutschland. Die internationalen Aktivitäten von Fian finden Sie auf der Website www.fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.